ARD.
Heute wird's bei Fakt ab speziell, würde ich mal sagen. Sina, was denkst du?
Ja, Charlotte, speziell würde ich es auch nennen, ja. Also dann mit dem Begriff bin ich einverstanden.
Okay, also
wobei so speziell, also ehrlich gesagt würde ich sagen, es wird sehr common, sehr normal für Fakt ab.
Stimmt, für Fakt ab wird es eigentlich normal. Ja. Das stimmt, ja.
Für neue wird es sehr speziell, für neue HörerInnen.
Aber dann habt ihr die richtige Einführung eigentlich dafür, was Fakt ab bedeutet. Nämlich zum Beispiel die Frage, warum Teenager eigentlich so müffeln. Damit habe ich mich diese Woche beschäftigt. Was hast du dabei?
Oh, ich habe mich mit Sperm Whales.
Mit was?
Sperm Whales, das ist der englische Begriff. Warum sage ich eigentlich den englischen Begriff? Das ist einfach Pottwale.
Oh,
die heißen auf Englisch
okay.
Sperm Whales und die haben eine ganz, eine sehr effektive Verteidigungsmethode, die mit Fäkalien zu tun hat.
Herzlich willkommen zu Fakt Up.
Herzlich willkommen zu Fakt Up, ja, so ist es. Ja, aber was ich auch sehr spannend fand, Sandburgen. Hast du mal eine Sandburg gebaut oder baust du Sandburgen mit der Familie vielleicht am Strandurlaub?
Ich bin nicht so die Strandsport-Type. Also ich spiele nicht so gerne Beachvolleyball oder Beachtennis oder irgendwie sowas. Dafür bin ich zu faul. Aber also so eine Sandburg würde ich, glaube ich, auch nochmal bauen, wenn ich am Strand wäre, ja.
Klingt ja auch erstmal viel sicherer, ne? Also wenn du jetzt sowas wie Beachvolleyball oder so sagst, ne, da könnte ich mir vorstellen, ist ein hohes Verletzungsrisiko. Aber die Spektrum hat vergangene Woche einen super Artikel gepostet, bei dem sie einmal erläutert hat, was für eine unglaubliche Gefahr hinter Sandburgen eigentlich lauern.
Was?
Sandburgen sind sogar tödlicher als Haibegegnungen. Die These haben sie aufgestellt.
Moment.
Ja?
Also die einzelne Sandburg oder im Schnitt?
Also die Begegnung mit der Sandburg ist nicht unbedingt gefährlich,
okay,
aber eine Sandburg kann sehr viel gefährlicher sein und statistisch sterben anscheinend in den USA mehr Menschen durch eine Sandburg.
Was?
Als durch eine Begegnung mit einem Hai. So, und ich kann dir das Beispiel direkt nennen,
was jetzt
das Problem ist. Ist noch gar nicht so lange her, dass in Florida eine 7-Jährige von einer Sandburg, die sie gebaut hat, mit ihrem Bruder zusammen, der war 9 Jahre alt, die haben zusammen im Sand gespielt, haben eine Sandburg gebaut und haben so ein riesiges Loch gegraben. Und dieses Loch ist eingestürzt und hat sie begraben. Und das Mädchen ist einfach jetzt tot.
Was?
Ist leider nicht so lustig. Ne? Ich habe mich auch gefragt, was war das dann bitte für ein Loch? Was für ein Sandloch war das bitte? Und in den Artikeln hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Loch gewesen, was so ein bisschen schon vorbereitet war. Also es war ziemlich groß. Gibt es ja öfter, ne? Dass du irgendwie so dann am Strand spazieren gehst und siehst so, okay, hier hat schon mal jemand was gebaut. Ich führe das mal weiter.
Ja, oder wenn du so wie so eine Düne ist oder so und da buddelt man dann halt irgendwie so ein...
Ja, genau.
So ein Loch rein, als wollte man einen Gang bauen oder so.
Auch
ne?
Super gefährlich, genau.
Ja.
Also alles, was irgendwie, wo Sand so ein bisschen getürmt ist, geht auch auf Baustellen oder auch kann auch auf dem Spielplatz passieren, ne, wenn Sand so getürmt ist. Und
Gott, Gefahrenzone, Spielplatz.
Ja, Gefahrenzone, Spielplatz, ganz anderes Thema, aber ja. Wenn du dann wirklich so eine Sandburg und so Sandberge hast und irgendwann der Sand einstürzt, dann ist es einfach, ist es schlimmer als eine Lawine. Und der Vice President of the United States Life Saving Association sagt sogar, bis zu 3 Menschen sterben in den USA jährlich, weil eine Sandburg einstürzt. Und im Vergleich, Wikipedia sagt, in den USA stirbt statistisch 1 Mensch pro Jahr an einem Haiangriff. Also jährlich 1 Mensch stirbt durch einen Hai, 3 Menschen und dann meistens auch Kinder sterben an der Sandburg, was ich einfach wieder sehr mindblowing finde, weil man sich das nicht klar macht.
Das ist ziemlich furchtbar, aber jetzt trotzdem, also wenn wir jetzt mal von individuellen Schicksalen weggehen und zur Statistik, trotzdem ist ja 3 Menschen pro Jahr sehr wenig, ne? Also,
ja, klar,
ist das wenig. Ist jetzt nicht so, als dürften wir alle keine Sandburgen mehr bauen.
Ja, aber genauso ist es total wenig, dass ein Mensch pro Jahr an einem Haiangriff stirbt.
Ja,
ne? Also,
genau. Und das wird immer so aufgeblasen. Ne?
Ja, man muss natürlich bedenken, okay, wie viele Menschen sind dann irgendwie am Strand und mit Sand beschäftigt? Wie viele Menschen treffen wirklich einen Hai? Ne? Aber trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, Haie sind eine viel größere Gefahr am Strand oder am Strandurlaub als die Sandburg, die du baust. Da denkt ja niemand dran. Und deswegen ist dieser Artikel so spannend, weil man dann irgendwie das mal wieder so versucht, in Relation zu setzen, so wie die Leute auch immer Angst haben, vor Blitz getroffen zu werden oder mit einem Flugzeug abzustürzen und im Straßenverkehr dann irgendwie auf ihr Handy schauen oder so. Das ist einfach wieder eins dieser Beispiele.
Ja, aber was ist denn jetzt so gefährlich daran? Also, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich buddel in so einen losen Sandberg ein Loch rein, dass das dann abrutschen kann, das verstehe ich schon. Aber Ist das das Gefährlichste oder worum geht's da?
Also meistens, du türmst ja Sand irgendwie auf und manchmal ist der Sand ja auch noch nass, ne?
Ja.
Und wenn er nass ist, dann klebt das Ganze ja so ein bisschen besser aneinander. Aber irgendwann, wenn du so einen Sandturm gebaut hast, ne, und das auch sehr, sehr steil ist, dann trocknet der Sand ja irgendwann aus und dann, weiß ich nicht, kommt eine Erschütterung, du bist da irgendwie am Weitergraben, ne? Und dann fällt das Ding irgendwann, kollabiert das halt auf einmal runter, wenn der Sand so trocken ist. Und bei Sand ist es halt einfach auch das Problem. Also so Sandkörner, ne, die sind ja relativ klein, aber die Menge und wie das Ganze so verschüttet, sind die Dinger dann in der Menge halt sehr, sehr schwer. Und Sand ist zum Beispiel auch schlimmer als Schnee im Vergleich, ne?
Warum?
Wenn du so eine Lawine hast, zum Beispiel, so Schnee ist halt leichter, bei Schnee ist auch mehr Luft eingeschlossen und bei Sand halt nicht. Das füllt immer alles auf. Also,
das heißt, man erstickt halt auch leichter.
Man erstickt sogar nicht nur, also oder das Ersticken ist nicht die Todesursache, sondern wirklich das Gewicht, wenn diese
Echt?
Sandberge dann auf dich drauf fallen. Also du wirst einfach von dem Sand zerquetscht. Also du kriegst traumatische Asphyxie, nennt man das. Also du wirst irgendwie, der Druck, der dann auf deinen Brustkorb kommt, sorgt dafür, dass Blut in Hals und Kopf nochmal so reingepumpt werden. Du kannst Hirnödeme, Hirnblutungen bekommen. Ne? Also es ist ja Tod durch Sandzerquetschung. Weiß nicht, ob man es so nennen würde. Traumatische Asphyxie klingt irgendwie ein bisschen, ja, richtiger. Aber ja, das ist das Problem. Sandburgen sind tödlich.
Sina, wir machen mal eine kleine Chemiestunde.
Oh.
Was sind 5-Alpha-Andros-16-N3-1 und 5-Alpha-Andros-16-N3-Alpha-Ol?
Ich wüsste nicht mal, wo ich das einordne. Könnte auch könnte irgendwas aus der Metallproduktion sein, könnte irgendeine neue Galaxie sein, die entdeckt wurde. Alpha klingt irgendwie so ein bisschen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also das hat mit Chemie zu tun? Keine Ahnung, wovon du redest.
Also das
was
sind
das
Steroide.
Ist, hast du dich gefragt?
Steroide, genau. Und also bevor jetzt alle außer den ChemikerInnen und BodybuilderInnen unter euch abschalten, es geht um Gerüche. Und zwar, ich habe es vorhin schon gesagt, die nicht so leckeren. Wissenschaftlerinnen von der Uni Nürnberg-Erlangen haben den Schweißgeruch von Kleinkindern mit dem von pubertierenden Jugendlichen verglichen.
Und rauskam, alle Kinder stinken.
Also sie wollten die Geruchskomponenten feststellen. Welche Stoffe kommen im Schweiß jeweils vor und wonach riechen die? Platt gesagt, warum müffeln Teenies? So.
Ach so, okay.
Weil Kleinkinder, also die Kleinkinder waren von 0 bis 3 Jahre alt und da riechen Kinder ja eher, also wenn sie sich jetzt nicht gerade im Dreck gewälzt haben, noch gut. Und die Älteren, die Teenies, die waren zwischen 14 und 18. Und das ist ja eher so die Hochphase von, guck mal, das ist ein Deo. Die Dusche ist dort. So. Ne?
Aber das war mir, also, oder erzähl es mal weiter, sonst hätte ich die Zwischenfrage, weil mir war nicht klar, dass Teenager mehr müffeln als normale Menschen. Erwachsene
Wirklich
Menschen.
Nicht?
Nee, das war mir nicht klar. Ist das so? Also ich schnüffle auch nicht so oft an Teenager.
Offensichtlich.
Schäme ich mich auch nicht, das nicht zu wissen. Aber ich wusste nicht, dass die krasser riechen als
andere Menschen. Okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Also, alle Menschen haben einen Körpergeruch. Das hat damit zu tun, dass wir schwitzen und dass dann der Schweiß reagiert mit der Teigproduktion und mit den Bakterien auf unserer Hautoberfläche. Und das hängt noch von unterschiedlichen Faktoren ab. Das hängt auch davon ab, was wir essen. Das hängt aber auch von unserer Hormonproduktion ab. Und die Hormonproduktion stellt sich im Teenageralter um. Ich meine, deswegen entwickeln wir uns dann, weil dann eben auch mehr Sexualhormone im weitesten Sinne produziert werden. So. Und weil sich da so viel umstellt und die Schweißproduktion, soweit ich weiß, auch erhöht wird, vor allem so unter den Achseln und im Intimbereich, können auch mehr Gerüche entstehen. Und entstehen eben auch, ich glaube, Leute, die öfter an Teenagern schnüffeln oder zumindest manchmal Teenager treffen, können das vielleicht bestätigen, dass TeenagerInnen häufig nicht so richtig toll riechen oder halt nach sehr viel Deo. Das kann auch sein. So. Okay?
Okay, das war mir nicht klar. Das heißt, das stellt sich dann irgendwann so ein bisschen ein und dann stinken Menschen wieder normal und nicht übertrieben.
Genauso wie das Gehirn irgendwann dann noch einigermaßen normal funktioniert, wenn man aus der Pubertät raus ist, wird auch der Körpergeruch etwas weniger stark.
So. Okay, krass. Ja, war eine schlimme Zeit. Gut, dass wir da durch sind, Charlotte.
Ja.
Ohne unser Alter zu verraten.
Ohne unser Alter zu verraten, wir sind älter als 18.
Ja.
So. Also der Aufbau war auch so, wie man das hatten wir auch schon ein paar Mal bei Fakt ab, bei Geruchssachen immer so macht, weil, ne, wenn man so sagen soll, ah, was riecht denn attraktiv oder so, ne? Die Versuchspersonen kriegen so kleine Baumwollpads ins Shirt unter die Achseln eingenäht und müssen dann da drin schlafen. So, und dann kann man diese Pads rausnehmen und kann dann den Schweiß da drin analysieren. Und damit es repräsentativ ist, durften die in dieser Studie 48 Stunden vorher keine Zwiebeln und keinen Knoblauch essen, weil dann riecht man halt besonders stark. Und sie durften auch keine Parfums und parfümierte Deos verwenden. Also wenn ich Elternteil eines Teenagers wäre, dann wäre ich da vielleicht schon draußen und hätte gesagt, tut mir leid, du darfst an dieser Studie nicht teilnehmen.
Ja.
Oder du musst im Labor schlafen. Und dann wurde eben analysiert, welche Geruchsstoffe sind in dem Schweiß drin. So richtig schön mit Gaschromatographie und Massenspektrometer. Und wonach riecht das? So. Mhm. Und die Beschreibung dieser Gerüche in dem Paper, ja, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Was vielleicht jetzt noch so einigermaßen neutral klingt, ist sowas wie seifig, wie Gras, nussig, zitronig. Aber dann geht es schon in eine andere Richtung. Fettig, wie Pappe, metallisch, Pferdestall und mein Liebling, frittiert.
Frittiert? Also das waren die Begriffe, die im Paper standen,
ja,
um den Geruch zu beschreiben.
Ja.
Der ja hoffentlich anonymisiert ist. Weil wenn ich dann, ich mache bei der Studie mit und dann lese ich, okay, die Forschenden haben rausgefunden, ich rieche wie ein Pferdestall.
Wie ein frittierter Pferdestall.
Mein Selbstbewusstsein ist eh schon gestört, weil ich in der Pubertät bin. Vielen Dank.
Ja, es ist großartig. Okay, und dann haben sie eben unterschieden, ne, welche Geruchskomponenten kommen stärker vor und sind stärker ausgeprägt bei den Kleinkindern und bei den Jugendlichen. Und nur bei den Jugendlichen waren diese beiden Stoffe drin, die ich zu Anfang genannt habe und die ich jetzt nicht nochmal ausspreche.
Ja, bitte.
Und die riechen, Achtung, nach Moschus, Sandelholz, Schweiß und Urin. Und es wird sogar noch besser. Die Jugendlichen hatten auch höhere Werte an Carbonsäuren als die kleinen Kinder. Und die riechen eher, Zitat, muffig, käsig und ziegenartig.
Ziegenartig?
Ziegenartig.
Aber gut, okay, man muss es ja auch sachlich betrachten. Ne? Das sind die Begriffe, mit denen jeder was anfangen kann. Als wenn man jetzt irgendwelche crazy Moleküle da irgendwie reinschreibt.
Ja, und ich meine, die crazy Moleküle stehen natürlich im Paper auch drin, aber es ist doch etwas anschaulicher für mich als Nicht-Chemikerin, muss ich sagen, wenn da käsig und ziegenartig steht.
Mhm.
Und also dazu muss man natürlich sagen, es gibt keine allgemein international wissenschaftlich gültige Definition von Gerüchen. Ne? Also diese Klassifikation käsig, urinig, Pferdestall, die diese Forscherin hervorgenommen haben. Das ist deren Klassifikation. Also ne, das ist so ein Lehrstuhl, die beschäftigen sich mit Gerüchen und die haben ein Klassifikationssystem, wo diese Begriffe tatsächlich so vorkommen und deswegen stehen die auch im Paper den Molekülen zugeordnet. Aber das ist jetzt keine international gültige Klassifikation. Ne? Und ob das jetzt die einen eher angenehm oder unangenehm finden, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie in meiner Kindheit wahnsinnig gute Erfahrungen mit Ziegen gemacht habe, dann finde ich vielleicht ziegenartig sogar angenehm.
Ja, oder wenn du sehr positive Erfahrungen mit Urin gemacht hast, dann ist das für dich vielleicht auch ein sehr angenehmer Geruch, klar. Also ich weiß,
oder wenn du
gerne
Käse magst, klar.
Ja. Ne? Oder Ziegenkäse, direkt zweimal. Ja, oder wenn du als Mädchen gerne im Pferdestall unterwegs warst.
Oder als Junge. Oder als,
oder
Kind
als Junge.
Anderen Geschlechts. Ja.
Ja.
Und genau. Man muss auch noch sagen, ne, es war eine Pilotstudie. Also pro Gruppe nur 18 ProbandInnen. Und was ich noch gelesen habe in dieser Recherche, was ich ganz spannend fand, war, Eltern können ihre Babys bzw. Kleinkinder am Geruch erkennen, ihre Teenies aber nicht mehr. Die stinken alle gleich.
Die stinken alle gleich. Ja, da wird einmal so der ganze Mix rausgepackt und dann wird sich das individualisieren. Aber das ist ja süß. Die wussten nicht, die haben dann, warte mal, was war das dann für eine Studie? Gehörte das dazu oder war das was
anderes?
Nee,
das war eine andere Studie. Ich habe noch so ein bisschen rumgeguckt, was es noch so gab.
Okay, und da wurden Leuten auch Baumwollpads sozusagen vorgelegt und dann wurde gesagt, ist das dein Jüngling?
Ja, genau.
Okay. Ich würde an so einer Studie auch mal gerne teilnehmen.
Möchtest du deinen Schweiß einreichen oder möchtest du schnüffeln?
Nee, ich möchte einreichen. Ich möchte auf keinen Fall schnüffeln. Ich möchte einreichen. Und da möchte ich auch wissen, ob ich eher, das ist ja auch so ein bisschen, vielleicht ist das vergleichbar mit Psychotest oder so, weißt du, oder wenn du weißt, okay, ich bin das und das Sternzeichen, könnte man auch wieder so einen Persönlichkeitstest zu machen,
das klingt
oder?
Gut. Sina, wir können ja mal so eine Fakt-Ab-interne Redaktionsstudie machen.
Ja.
Riecht Sina wie ihr Sternzeichen oder riecht Sina untypisch für ihr Sternzeichen?
Ja, genau. Oder wir könnten dann, wenn jemand eher so ziegenartig riecht, dann ist er eher so von der ist jemand, der sich schnell an irgendwelchen Sachen stört und meckert.
Ja, oder weil ich ja eventuell manchmal so leicht pubertäre Witze mache, vielleicht rieche ich deswegen auch noch pubertär. Ja, who knows?
Das wüsste ich gern. Wer riecht pubertärer, du oder Ineas? Also,
oh, das wird eine harte
müssen wir in der Redaktion auf jeden Fall erstmal ein paar Wetten einsammeln. Ja. Ich starte das nächste Thema mit der Aussage, Orcas sind gefährlich. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten mal eine Folge aufgenommen, da ging es darum, dass Orcas mittlerweile sich einen großen Spaß daraus machen, irgendwelche Yachten anzugreifen.
Mhm. Ist auch gesellschaftskritisch, finde ich, gar nicht so schlecht, ja.
Ja, genau. Wir könnten die Orcas auch mal irgendwie ein Statement zu geben. Aber sie greifen auch andere Tiere gerne an, zum Beispiel Sperm Whales.
Bitte.
Also Sperm, ja. Ich muss es einfach einmal sagen, weil es war ein englischer Artikel und ich wusste nicht, ich dachte so Sperm Whale, was zum Henker ist ein Sperm Whale? Was ist das wieder für eine bekloppte Tierart? Es ist aber einfach ein Pottwal. Die deutsche Übersetzung ist Pottwal.
Hey, aber warum, also gibt es einen Grund oder weißt du den Grund, weshalb die Sperm, ja?
Ja, also Sperm Whales oder Pottwale, ich bleibe jetzt mal bei Pottwal, die haben irgendwie eine Art Walrat, nennt sich das. Das erstmal klingt, als wären wir in der Marienpolitik gelandet. Nein, Walrat ist so eine Substanz, die ausscheiden oder die irgendwie aus denen rauskommt. So ein bisschen wie Blubber vielleicht, sowas ähnliches. Es ist so eine fett- oder auch wachsartige Substanz, für die Pottwale auch früher gejagt wurden. Und die sieht halt aus wie Sperma. Und deswegen haben die Sperm Whales genannt, was ich echt frech finde. Aber Pottwal klingt jetzt auch nicht so geil. Ja,
Pottwal.
Ja, aber finde ich noch besser als Sperm Whale. Egal. Ja, okay. Also Pottwale. Eine Gruppe von Biologen hat eine Gruppe von Orcas beobachtet. Wie sie, es waren drei Gruppen beteiligt, sorry, wie sie eine Gruppe Pottwale gejagt haben und angegriffen haben. Also die Orcas haben die Pottwale gejagt und die Biologen haben zugeschaut. So.
Ah, okay, das waren die drei Gruppen. Ich war ganz selber die dritte Gruppe, aber es waren die Biologen.
Nein. Also es gibt Biologen, die haben was beobachtet. Es war eine Gruppe Orcas und diese Gruppe Orcas hat Pottwale gejagt. So.
Ja, okay.
Ja, also die Biologen waren nicht aktiv beteiligt an der Jagd, sie waren nur in der beobachtenden Position. So, die haben alles fotografisch festgehalten, wie die Pottwale sich dann so zusammengerauft haben und so voll gestresst waren und auch sehr erschöpft. Und dann haben die Pottwale eine Geheimwaffe gezündet, die auch schon bekannt ist, schon davor. Nämlich, sie haben sich eingeschissen.
Was?
Sie haben sich eingeschissen, du hast schon verstanden. Du hast mich schon verstanden, Charlotte. Sie haben ganz viel Walkacke, Walfäkalien ausgesendet, eine riesige Wolke aus Walkacke.
Ausgesendet.
Also, okay, Leute, unsere Geheimwaffe, alles klar, und los geht's. Einmal richtig pressen. So, und dann kam eine riesige Walkacke-Wolke. Die Biologen dachten, das wäre zuerst Blut, irgendwie, weil es irgendwie so rötlich ist, weil. Auch so kleiner interessanter Fakt, ne? Pottwale ernähren sich zum größten Teil aus Tintenfischen und das färbt irgendwie anscheinend den Stuhl etwas rötlich. So, auf jeden Fall, wir hatten eine riesige Pottwalwolke und das hat anscheinend geklappt, weil dadurch hat sich diese Jagd und dieser Angriff dann erledigt. Die Orcas wurden in die Flucht geschlagen.
Also die waren dann nicht einfach wie so bei einem Tintenfisch so, oh Mist, wo sind denn die Pottwale jetzt? Sondern die geht, das ist einfach widerlich, ich hau jetzt ab, ja?
Vielleicht auch beides. Ich weiß nicht, was die Orcas darüber dachten, ob sie dachten, ich sehe die Pottwale nicht mehr in dieser riesigen braunen Schönsuppe oder ob sie dachten, unangenehm hier, lass mal in irgendwelche mit besseren Sicht Gewässer. Aber ich weiß nicht, was die Orcas dazu dachten, aber es hat geklappt. Und dadurch habe ich überlegt, das ist wirklich einfach eine sehr gute Waffe eigentlich, Kacke.
Ja, hatten wir das nicht auch schon mal, dass Nilpferde das machen, dass die, wenn die, also männliche Nilpferde, wenn die ein anderes männliches Nilpferd verscheuchen wollen sozusagen, also wenn die das Alpha sind und wollen, dass der andere abhaut, der Konkurrent, dann kacken die auch und verwirbeln das so mit ihrem Schwanz sogar. Also da kriegt,
when the shit
hits the fan, kriegt noch eine ganz neue Bedeutung.
Das habe ich schon mal gesehen. Das ist auch wirklich, die haben ja so einen großen Po und dann kommt da was raus und dann ist so dieser kleine Stummelschwanz und macht so, das sieht auch irgendwie süß aus, wenn man es halt nur auf einem Bildschirm sieht.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich es in einem Video sehe, dann finde ich es lustig, ja.
Ihr seid, genau, und da kommen wir auch schon zu einem anderen dokumentierten Fall, wo Pottwale diese Waffe eingesetzt haben. Da waren es keine Orcas, sondern Taucher. Ein kanadischer Fotograf, der hat unter Wasser Aufnahmen gemacht und wollte unbedingt diesen Pottwal fotografieren. Und der Pottwal hat es irgendwann gesagt, nee.
Nee, Junge. Finde ich scheiße,
genau. Und jetzt zeige ich dir mal meine Scheiße. Und der Forscher, also der Fotograf hat dann so wirklich dokumentiert, dass das ein richtiger Punado wurde, also ein Tornado, weil diese ganze Kacke, die da rauskam, der Pottwal, der kackt nicht nur, sondern der fängt dann auch an, irgendwie so eine kleine Choreografie zu machen und diese ganze Kacke im Wasser zu verwirbeln. Also es entsteht wirklich ein Kacktornado. Und es ist wohl sehr beeindruckend. Es ist alles rotbraun. Und der Taucher hatte die Walkacke überall, hat er gesagt. Jetzt nochmal kurz tief einatmen. Also, er hatte die Kacke im Anzug, er hatte sie in den Augen, er hatte sie im Mund. Überall war Walkacke an ihm. Er meint wohl, es hat nicht so krass gestunken oder irgendwie sowas. Es ist wohl nicht so schlimm. Tintenfischdiät ist, glaube ich, okay. So. Ja, also Kacke ist einfach ein sehr, sehr guter Verteidigungsmechanismus. Es gab auch einen Kommentar unter dem Artikel, wo einer gesagt hat, das funktioniert übrigens auch bei Bären. Wenn du von einem Bären mal verfolgt wirst, dann leg dich hin, kack dich
Und
ein
kack.
und ja, kack dich selbst ein und schmier dir die Kacke überall hin.
Was?
Das würde immer funktionieren. Ich kann keine Garantie darauf geben, dass das stimmt, weil das habe ich nicht irgendwo gefunden, dass das helfen soll. Ich kann mir vorstellen, dass
Ja
das
gut, die
hilft, aber.
Personen, die das ausprobiert haben und wo es nicht geklappt hat, die können halt jetzt auch nicht mehr davon berichten, so letzter.
Stimmt, die sind ja mitsamt ihrer Kacke weggefressen worden dann, also da kann man es nicht
Oh
sagen. Jemand
Gott.
anderes hat geschrieben, das funktioniert übrigens auch in allen anderen Situationen, wenn dein Chef möchte, dass du am Wochenende arbeitest oder so, oder deine Frau dich nervt mit irgendwas oder deine Kinder, dann leg dich hin, kack dich ein, schmier es überall hin und dann lassen dich die meisten Leute in Ruhe. Das ist ein guter
Ja.
Tipp, also. Und was ich auch noch gefunden habe, weil ich dachte, das gibt es doch bestimmt öfter, dass sowas genutzt wird. Löwenkacke ist wohl auch extrem abschreckend. Es wird sogar Löwenkacke verkauft in manchen südostasiatischen und afrikanischen Ländern. Da kannst du Löwenkacke kaufen im Glas und kannst sie auf deinem Feld verteilen. Und das hilft, dass keine Elefanten über dein Feld
Ach so, ja
trampeln.
klar. Ja, das habe ich aber auch schon mal gehört.
Ja, also es finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Verteidigungsbasis, Kacke. Sollte man mal
Funktioniert
mehr
das denn auch
forschen.
mit, also funktioniert diese Abschreckungsmaßnahme auch mit meiner? Also könnte ich jetzt reich werden dadurch, dass ich, also ich meine, das ist ja etwas, was ich annähernd täglich produziere. Kann ich das auch im Glas verkaufen und es hilft, irgendwas abzuschrecken? Irgendjemanden? Ich meine, Menschen sind auch Raubtiere,
Es
ne?
schreckt Käufer wahrscheinlich auch ab direkt, deswegen weiß ich nicht, wie gut es funktioniert. Aber also ich habe auch irgendwas in der Recherche gesehen, dass Kacke auch natürlich von Menschen in der Geschichte sehr oft als Waffe benutzt wurde. Also ich weiß
Oh
jetzt nicht mehr,
Gott, oh nein, oh
welche
nein.
Nation oder welches Volk es damals war, die dann irgendwie Pfeilspitzen nicht nur in Gift, sondern auch in
Oh.
Fäkalien getaucht haben und dann geschossen haben. Und wenn du so eine Pfeilspitze, die in Kacke getränkt ist, irgendwo abbekommst, dann ist deine Wunde sofort instant infiziert mit sämtlichen Sachen, ne? Also, oder
Stimmt.
auch in Blut getränkt und so. Also solche Sachen. Die Leute haben schon immer Kacke
Boah.
benutzt, auch auf Katapulten. Es wurde auch Kacke mit Katapulten irgendwo gegengeworfen. Also auch das. Niemand mag Kacke.
Ja,
Fremde
herzlich willkommen
zumindest.
bei Fucked Up.
Ja.
Heute, es ist selbst für uns eine denkwürdige Folge, möchte ich sagen.
Das stimmt. Denkwürdig scheiße.
Wir runden das Ganze mit den nicht so leckeren Sachen jetzt noch mal ein bisschen wissenschaftlich ab. Sina, was sind Dinge, die du so richtig widerlich findest?
Wahlkacke. Es fällt mir irgendwie als erstes ein, ich weiß nicht warum. Was
Komisch.
ich richtig widerlich finde. Naja, also ich glaube einfach, ich würde die Standardantworten setzen. Erbrochenes, ja, Fäkalien oder irgendwas aus dem Essensbereich vielleicht.
Ja, also bei mir ist es zum Beispiel das Geräusch, wenn sich jemand übergeben muss. Das finde ich ganz schlimm.
Noch
Oder wenn ich
schlimmer
so
als
im.
das, was du dann riechst. Ja.
Ja, wirklich. Für mich ist das Geräusch schlimmer. So. Wenn ich so im Bad den Siphon unterm Waschbecken sauber mache und dann sind da so diese Klumpen, halb vergammelte Haare und Schleim drinne.
Boah,
So,
das finde ich nicht so schlimm.
das finde ich ganz furchtbar. Und bei mir ist es tatsächlich, ich mag viele Obstsorten nicht so gerne. Vor allem so die Konsistenz oder wenn die stark riechen. Maracuja zum Beispiel ist sowas, da wird mir wirklich, also da muss ich den Raum verlassen, sonst übergebe ich
Ehrlich?
mich. Das finde ich so furchtbar, das geht gar nicht.
Das, also heißt das, du kannst doch keine Maracuja-Schorle oder so trinken?
Auf
Magst du
gar,
das
boah,
alles
wenn ich
nicht?
das nur rieche,
Ehrlich?
wirklich, mir wird wirklich übel. So, das geht
Das
gar
ist ja
nicht klar.
krass.
Ja. Okay, also warum erzähle ich das alles? Nicht, damit ihr mir alle Maracuja schickt, sondern Forschende aus Australien haben untersucht, wie detailreich wir uns erinnern. Und zwar an moralisch abstoßende Erlebnisse, B, an Dinge, die uns Angst gemacht haben und C, ekelhafte Erlebnisse. So, und zwar ganz spezifisch, welche sensorischen Erinnerungen haben wir? Also eher sehen, hören oder ebenso Gerüche, Geschmäcker, haptische Erinnerungen. Erinnerung. So. Und das Ergebnis war, ekelhafte Sachen erinnern wir insgesamt stärker im Bereich Fühlen, Riechen und Schmecken als andere Erlebnisse. So. Also, ne, wenn du dich jetzt an was besonders Widerliches, was dir mal passiert ist, erinnerst, dann ist es wahrscheinlich, dass du dich auch sehr stark daran erinnerst, was du da gerochen hast, falls du es falls du irgendwie in den Hundehaufen reingetreten bist, wie sich das so angefühlt hat. Ne?
Genau, also gerade diese Sinne sind dann irgendwie sehr stark gespeichert, ne? Also nicht nur einfach die Geschichte, sondern verknüpft dann mit all den Dingen, die ich da sinnlich erlebt habe.
Genau, und warum ist das so? Also die gängige Theorie ist ja, wir Menschen finden Dinge ekelhaft, die potenziell gefährlich sind. Also Krankheitserreger oder verdorbenes Essen zum Beispiel. Ne? Und das nehmen wir stärker mit den Sinnen wahr, die anspringen, wenn wir näher dran sind. Also riechen, schmecken, anfassen. Als die Sinne, die auch auf ein paar Meter Entfernung gut funktionieren, wie sehen oder hören. So. Also wenn die Milch sauer ist, dann merke ich das am Geruch und am Geschmack eher als am Aussehen. Und bei dieser Studie war es so, dass die Teilnehmenden sich einmal an das Ekelhafteste, was sie jemals erlebt haben, erinnern sollten und dann beschreiben sollten, okay, welche Sinneseindrücke hatte ich dabei? Und dann sollten sie sich erinnern an Sachen, die sie so grundsätzlich irgendwie eklig finden. Ne? So, was ist mir letzte Woche passiert? Keine Ahnung, ein bisschen Hunde auf den getreten, fand ich eklig. Mhm. Und welche Sinneseindrücke hatte ich dabei? Und dann war es so, die Sachen, die so als das krasse Erlebnis, da waren quasi alle Sinne gleich viel beteiligt bei dieser Erinnerung oder es ist denen zumindest dann so in Erinnerung gekommen. Und bei den Sachen, die sie gesagt haben, die sie grundsätzlich eklig finden, die ihnen jetzt irgendwie so in der letzten Zeit passiert sind vielleicht oder die öfter mal passieren, so wie halt klar, ne, man riecht irgendwie was Erbrochenes oder die Milch ist sauer geworden. Und
passiert wenn man Kinder hat, wahrscheinlich.
Ja, also wenn ich jetzt in Köln am Samstagmorgen durch bestimmte Straßen gehe, dann kann das schon mal vorkommen, so. Ja, ne, das ist da an manchen Ecken nach Erbrochenem riecht. Ja. Sorry. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur in Köln so, das ist, glaube ich, in vielen Städten so. Mhm. Also bei diesen häufigeren oder kürzlich erlebten Sachen waren die Erinnerungen an diese Sinneseindrücke, wenn ich nah dran bin, also riechen, fühlen, schmecken, stärker als sehen oder hören.
Mhm. Haben die das irgendwelche Beispiele genannt?
Leider nicht. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht,
das
muss ich
sagen.
Das ist
echt enttäuschend, ja.
Also, ich meine, klar, ne, das, im Prinzip ist es das, was du vorhin gesagt hast, das Übliche. Ne? Die nennen das auch Core Disgust, also der, ich sag mal, der primäre Ekel, also verdorbenes Essen, Fäkalien, potenziell Krankmachendes. Mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, so in der Recherche, ist es gibt eben nicht nur diesen primären Ekel, könnte man vielleicht sagen, sondern das hat sich im Laufe der Evolution wohl auch verschoben. Das heißt, wir finden auch andere Dinge noch eklig, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand eine anzügliche Bemerkung macht oder so, dann bin ich vielleicht auch so, ne? Und finde es eklig.
Ja,
so.
Ja.
Also, ja. Und ein bisschen enttäuscht, muss ich ja ehrlicherweise sagen, war ich auch vom Studienaufbau. Die haben die Teilnehmenden nach ihren Erinnerungen befragt, die sie ja eh hatten. Ehrlich gesagt, ich hätte die ja lieber ekelhaften Situationen ausgesetzt und dann später gefragt, wie war es denn so?
Ja.
Auch wenn das methodisch möglicherweise auch nicht so ganz einwandfrei ist.
Ach komm, mit Einverständniserklärung kannst du alles erreichen. Da kannst du mit den Menschen alles machen. Sie haben es unterschrieben. Das geht schon. Aber das finde ich sehr, sehr witzig, dass du an sowas natürlich, also das wäre natürlich geil, wenn du dir so eine Studie ausdenken dürftest. Du musst den, also irgendwas Ekliges, zum Beispiel irgendwie so Schnecken überall auslegen und die müssen drauftreten.
Oh!
Barfuß. Das wäre, genau, das wäre so ein sinnliches, ekliges Erlebnis, ne?
Das stimmt.
Wenn du so diesen Schleim unter der Fußsohle spürst und dass es so kalt ist und dann gibt es langsam nach, aber ist irgendwie doch so ein bisschen zäh. Dann gibt es so ein ekliges Geräusch. Geräusche waren nicht, ne? Sehen und Geräusche.
Also nicht, waren nicht ganz so stark. Also natürlich erinnert man sich an die auch, ja.
Ja, die sind immer dabei, klar. Auch was du danach unter deinem Fuß siehst, ist ja dann auch mit in Erinnerung drin.
Und dann musst du noch dran schnüffeln und dann kommen wieder zusätzlich die käsigen Noten dazu.
Ja, genau, die ziegenkäsigen Noten. Aber also das starke Erinnerungsding war dann wirklich das Gefühl, wäre in dem Fall das gewesen. Ja? Kann ich das so übersetzen?
Also bei den Sachen, die lange zurücklagen, waren quasi alle Sinne gleich beteiligt, gleich stark. Mhm. Und Sinne sind immer stark beteiligt bei Erinnerungen an Ekelhaftes. Und bei den Sachen, die man so öfter erlebt hat oder eher kürzlich erlebt hat, da waren Riechen, Schmecken und Fühlen, also Anfassen, Berührung stärker als Hören und Sehen.
Okay. Wir könnten ja mal fragen, wie ist es bei euch da draußen? Erinnert ihr euch an irgendeine wirklich sehr eklige Geschichte bei Fakt Up, die einfach so stark sich ins Gedächtnis eingebrannt hat, einfach nur durch euer Hören?
Genau.
Dass ihr euch für immer daran erinnert.
Würdet ihr die in dieser Studie angeben?
Ja, das meine ekligste Erinnerung, boah, als Sina und Charlotte über Pottwalkacke geredet haben, bei Fakt ab, direkt noch ein bisschen Werbung machen. Das fände ich schön. Wir sind immer froh, wenn wir genannt werden, egal in welchem Zusammenhang.
Sehr gut.
Ja, das war wieder eine der spezielleren Faktabfolgen oder auch normaleren, für, ja, je nachdem, wie lange man es hört. Also viele, viele sehr lustige, eklige Themen. Vielleicht müssen wir eine Triggerwarnung oder so dran setzen vorne.
Ja, wir können in den Titel Achtung Ekelfolge schreiben oder so.
Genau, Achtung, wer sich vor Sandburgen ekelt, darf diese Folge nicht hören oder soll das zu den nächsten Themen klicken.
Ja, genau.
Alles andere ist ja in Ordnung.
Alles andere ist total normal.
Pottwalkacke, alltägliches Ding, kein Problem.
Vielleicht nicht beim Mittagessen hören, ja.
Vielleicht nicht beim Mittagessen hören. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Bis dann. Tschüss.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Hey, hier ist nochmal Charlotte. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Geisterjäger. Ich gebe zu, so scheinbar unerklärliche Phänomene, finde ich super spannend, vor allem, wenn das dann jemand auseinandernimmt mit wissenschaftlichen oder journalistischen Methoden. Und in diesem Podcast geht es in 7 Folgen um den Parapsychologen Hans Bender und Stories, an denen der beteiligt war. Der hat zum Beispiel im Fall der Entführung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF in den 70ern einen Hellseher vermittelt, der helfen sollte, Schleyer zu finden. Und der berühmte Poltergeist von Rosenheim, also so ein Geist, der ist in so einer Anwaltskanzlei angeblich rumgespukt, damit hatte der zu tun und es geht in dem Podcast auch um seine Nazi-Vergangenheit. Der Bender hat jahrzehntelang Spukgeschichten, Hellseherei und sowas wie Telekinese zum Beispiel untersucht und das ist jetzt nicht einfach nur sehr seltsam, sondern der war auch wirklich ordentlicher Professor für Psychologie in Freiburg. Und diese Geschichte wird in Geisterjäger erzählt, lohnt sich die ganze Staffel zu hören, in der ARD-Audiothek und wo es sonst so Podcasts gibt.